erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ja ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Das langjährige Euroland Österreich muss sich dagegen auf ein Strafverfahren aus Brüssel einstellen. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Nach Ansicht der EU-Kommission weist Österreich ein übermäßiges Defizit auf. Die Neuverschuldung betrug vergangenes Jahr 4,7% des Bruttoinlandsprodukts und soll dieses Jahr leicht auf 4,5% sinken. Das liegt deutlich über der erlaubten Marke von 3%. Brüssel will deshalb ein Defizitverfahren gegen Österreich einleiten.
Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein Jahr zu verlängern, und zwar bis März 2027. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Mit dem Schutzstatus bekommen Menschen aus der Ukraine einen Aufenthaltstitel, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Sie können hier arbeiten und erhalten Sozialleistungen. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den ukrainischen Behörden freiwillige Rückkehrprogramme auflegen. Diese könnten beispielsweise Übergangsfristen vorsehen, in denen die Rückkehrer noch rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und Leistungen beziehen können. Parallel dazu werden die EU-Staaten aufgefordert, gut integrierten ukrainischen Flüchtlingen, die ihren Lebensunterhalt sichern können, eine Möglichkeit zu geben, in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu wechseln.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr davor. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auch fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Der Betrieb auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitgeteilt hat, muss der Schaden noch genauer analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Spichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Verlässliche Aussagen zum Betrieb der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seien frühestens nach Pfingsten möglich, hieß es. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten zunehmend bewölkt, örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 24, Eiskeller 26, Jüterbock 21, Eberswalde 27 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bis 23 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Matthias Käther.
Willkommen zurück. Flötenmusik von Friedrich Kuhlau, das war der Schlusssatz des dritten Flötenquintetts Opus 51 mit Jean-Pierre Rampal und dem Julliard String Quartet. Kuhlau wird in manchen Nachschlagewerken als Beethoven der Flöte bezeichnet, in anderen als dänischer Weber. Ja, wat denn nu, denkt man sich da. Ich finde sowas ja immer albern, vor allem weil es dem Komponisten nie gerecht wird, wenn man ihn mit einem anderen Komponisten vergleicht. Allerdings gebe ich zu, wenn ich es mir aussuchen müsste, dann lieber dänischer Weber, weil das uns dann diesen Mann und auch seinen Stil etwas näher bringt als Beethoven der Flöte. Die Lebensdaten sind ganz ähnlich wie Weber, 1786 bis 1832, also selber Jahrgang, ein bisschen länger hat er gelebt. Ein wichtiger romantischer Opernkomponist mit entscheidendem Einfluss auf die dänische Musikgeschichte. Dabei war Kuhlau gar kein Däne, sondern gebürtiger Deutscher, der 1810 vor den napoleonischen Truppen floh und dann im Exil blieb. Ich habe am Wochenende mal wieder mit Begeisterung die schöne Ouvertüren-CD unter Michael Schönwands Leitung gehört und muss sagen, das ist richtig gute Musik. Schon die Ouvertüre zu seiner ersten Oper, die Räuberburg, hat einen erstaunlich romantischen und weberschen Tonfall, erstaunlich vor allem für 1814. Das klingt für diese Epoche fast sogar mehr nach Weber als Weber selbst. Das war das dänische Rundfunksinfonieorchester unter der Leitung von Michael Schönwand mit der Ouvertüre zu Kuhlaus einst erfolgreichster Oper, die Räuberburg. Die eröffnet den Reigen fröhlicher Banditenopern und Operetten im 19. Jahrhundert. Die Räuber sind da genauso gutmütig drauf wie später in Kassenschlagern von Aubert Offenbach oder Mülleker. Diese Oper schaffte im 19. Jahrhundert auch den Sprung von Dänemark ins internationale Ausland, ins internationale Repertoire. Allen anderen blieb das eigentlich versagt. Und das ist schade, denn Kuhlau schenkt uns eigentlich das zurück, was wir hier in Deutschland so schmerzlich vermissen, nämlich romantische, gut gestrickte Opernmusik auf hohem Niveau im Fahrwasser des viel zu früh verstorbenen Weber. Seine Lulu zum Beispiel ist köstlich, hat gar nichts natürlich zu tun mit Wedekind oder Alban Berg. Das ist eine dänische Variante der Zauberflöte. Allerdings kennt man das eben nur in Dänemark. Nur noch ein weiteres Stück schaffte es, über dänische Grenzen hinaus bekannt zu werden, und zwar durch den Film. Und das ist seine Ouvertüre zur Schauspielmusik Der Elfenhügel. Diese Schauspielmusik von 1828 ist quasi die dänische Halka, die dramatische Nationalmusik der Dänen. Die Ouvertüre zitiert dann am Ende ein Volkslied, das später auch zur Nationalhymne wurde. Im Film Die Ulsenbande sieht rot hat Egon Olsen den genialen Plan, ins Königliche Theater synchron einzubrechen zu Klängen der Ouvertüre. Also Bohrer, Hämmer, Zangen und Sprengungen werden im Takt der Musik arrangiert. Das ist vielleicht die lustigste Einbruchsequenz der Filmgeschichte. Hier das komplette Stück mal ohne Ulsenbande, aber eben in der schönen Einspielung unter Michael Schönwand.
Thank you.
So, die Dänen unter Ihnen können sich jetzt wieder hinsetzen. Das war die Ouvertüre zur Schauspielmusik Elverhøj, der Elfenhügel von Friedrich Kuhlau. Eine Aufnahme mit dem dänischen Rundfunksinfonieorchester unter Michael Schönwand. Das stammt von einem, ja, ich möchte schon sagen, klassischen Album durchgängig schöner Ouvertüren von Kuhlau bei Chandos erschienen 1998. Jetzt aber zu neuen Aufnahmen. Der Strom an Donizetti-Opern reißt nicht ab. Nicht, dass ich was dagegen einzuwenden hätte. Wer diese Sendung regelmäßig hört, weiß, dass ich eine Schwäche für ihn habe. Nicht alles, was da rauskommt, ist gut gesungen. Leider muss ich aber auch bekennen, nicht alles ist gut komponiert. Aber ich muss auch sagen, Donizetti hat es immer irgendwie geschafft, auch in den routinierten Opern ein Niveau zu halten, das über die Tagesproduktion damals in Italien hinausgeht, auch wenn er dann oft die gängigen Formeln nicht verlässt. So überrascht die Erstaufnahme von Alfredo il Grande nicht sonderlich, fast das ganze Werk imitiert geflissentlich Rossini, ist ein Jugendwerk. Erwähnenswert ist diese Naxos-Produktion aber deswegen, weil es sich um eine der allerletzten Donizetti-Ersteinspielungen überhaupt handelt, wird man fast nostalgisch. Die begleiten mich eigentlich schon mein ganzes Leben, diese Erstaufnahmen. Inzwischen sind nämlich fast alle Opern auf dem Markt. Immerhin, das erste Finale fällt auf, das ragt raus aus diesem Frühwerk von 1823 und dokumentiert schon Donizettis Lust am ausgefeilten, ja, an diesen großen lyrischen Ensembles, wie wir das dann später auch kennen in Lucia di Lammermoor, und auch an seinem Spaß am krachenden Tumult. Ja, es ist ein bisschen wie beim frühen Verdi dann später. Man weiß gar nicht, also hat mit dieser Energie von Donizetti, wo soll er damit hin? Alles steckt in diesem ersten Finale, im Finale des ersten Aktes, eigentlich die beste Nummer in diesem Werk, Alfredo il Grande. Das gibt's jetzt in einer sehr passablen Aufnahme bei Naxos unter Corrado Rovaris, ein Mitschnitt vom Donizetti Festival in Bergamo von 2023. Wie sagt Hebbel so schön, mal fehlt der Wein, mal fehlt der Becher. Diesmal ist ausgesprochen gut besetzt worden. Aber die Musik ist eben über Strecken ganz gut gestrickt, aber nicht sehr persönlich. Das Werk fiel dann auch durch. Positiv überrascht hat mich an der Aufnahme das Comeback des Tenors Antonino Siracusa. Früher sehr gerne gehört, auch bei Rossini. Der 60-Jährige schlägt sich erstaunlich und beeindruckend in der Titelpartie. Das ist ja gar nicht so oft, dass Tenöre sich bis in dieses Alter eben eine freischwingende, volle Stimme bewahren. Haben, die nicht anstrengend klingt oder angestrengt. Gedda fällt mir da noch ein, auf Anhieb, Peter Schreier natürlich und vor allem auch Alfredo Kraus. Und das bringt mich zur nächsten Aufnahme, die neue CD-Box mit Bizet-Aufnahmen bei Erato, die ich hier in mehreren Folgen vorstelle in dieser Sendung. Die enthält nicht nur zwei wichtige Carmen-Aufnahmen, sondern auch die Perlenfischer und das schöne Mädchen von Perth. Und diese letztere Oper finde ich besonders hinreißend. Ich finde, es ist sogar die zweitbeste nach Carmen Oder sagen wir mal die zweitschönste, das ist ja ein bisschen subjektiver formuliert, die wird extrem selten gespielt und auch verblüffend selten aufgenommen. Also selbst die vergleichsweise obskure Oper Jamile ist öfter auf Platte und CD präsent. Immerhin gibt es jetzt wieder in dieser Box die Gesamtaufnahme unter Georges Prêtre von 1985, war lange vergriffen. Wir hören das Liebesduett aus dem ersten Akt mit Alfredo Kraus und June Anderson.
Oh.
Alfredo Kraus und June Anderson in Bizets Schöne Mädchen von Perth. George Prätre war der Dirigent. Die Gesamtaufnahme ist Bestandteil der neuen Jubiläumsbox bei Rato mit 16 CDs. Anlass ist der 150. Todestag des Komponisten. Der jährte sich übrigens genau gestern. Und deswegen gibt es noch einen kleinen Bizet-Bonus. Der kurze dritte Satz aus der Suite Kinderspiele en Pompe von Georges Bizet. Michel Plasson war der Dirigent und diese Suite steckt auch in dieser neuen CD-Box. Zu unserem heutigen Johann Strauss. Viele Werke gehören zum Kanon, was nicht immer heißt, dass man selbst als Fan alle präsent hat im Kopf. Also es fiel mir neulich erschreckend auf, als ich die Johann Strauss Live-Sendung im Radio 3 Kultursalon geplant habe, vorbereitet habe. Nach einer Operettenaufnahme, die ich ausgesucht hatte, die CD lief noch weiter, kam dann plötzlich Künstlerleben. Und ich war sofort gebannt von der melodischen Qualität, das Walzers, auch der lyrischen Qualität. Ich habe den viele Jahre nicht gehört, diesen Walzer, und diese Wiederbegegnung war wirklich beglückend. Deswegen kommt er jetzt, der Walzer, vielleicht geht es Ihnen ja auch so wie mir. Carlos Kleiber dirigiert die Wiener Philharmoniker.
Thank you.
Künstlerleben. Einer der großen Walzer von Johann Strauss, Sohn Carlos Kleiber, dirigierte die Wiener Philharmoniker. Das war das legendäre Neujahrskonzert 1989. Und das war's für heute. Jetzt gibt's bei mir noch Klaviermusik von Erich Wolfgang Korngold. Und dann folgen die Nachrichten und die Sendung Radio 3 am Nachmittag, moderiert von Shelley Kupferberg. Wir können uns wieder hören am nächsten Mittwoch, wie immer. Diese Sendung stelle ich nachher zum Nachhören ins Netz und da bleibt sie dann auch einen Monat lang. Ihnen noch eine schöne Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Keter.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Schau zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv. Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt.
16 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ja ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Das langjährige Euro-Land Österreich muss sich dagegen auf ein Strafverfahren aus Brüssel einstellen. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Nach Ansicht der EU-Kommission weist Österreich ein übermäßiges Defizit auf. Die Neuverschuldung betrug vergangenes Jahr 4,7% des Bruttoinlandsprodukts und soll dieses Jahr leicht auf 4,5% sinken. Das liegt deutlich über der erlaubten Marke von 3%. Brüssel will deshalb ein Defizitverfahren gegen Österreich einleiten.
Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dieser soll dann bis März 2027 gelten. Damit können Menschen aus der Ukraine ohne ein Asylverfahren einen Aufenthaltstitel erhalten. Sie haben damit auch die Möglichkeit zu arbeiten und Sozialleistungen zu erhalten. Ob der Schutzstatus verlängert wird, entscheiden die Mitgliedstaaten. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der EU-Kommission etwa 4,3 Millionen Menschen von dort in die EU gekommen. 1,2 Millionen davon kamen nach Deutschland. Die Brücke zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim ist nach Angaben aus dem Kreml nicht einsturzgefährdet. Die russische Führung hat damit Darstellungen der Ukraine widersprochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte gestern von einem Sprengstoffanschlag auf die Brücke gesprochen. Aus Russland hieß es lediglich, dass es dort eine Explosion gegeben habe. Das Bauwerk habe aber keinen Schaden genommen. Die Behörden hätten den Straßenverkehr nur kurzzeitig unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in der Südukraine einmarschiert sind. Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schmidt.